Wir haben heute Morgen auch ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen, was ein sozialer Faktor ausmacht oder in der Gemeinde das Miteinander betrifft. Und wir hatten letzten Sonntag schon einen Gedanken gehört, wo es da heißt, wo die Bibel prophetisch dann voraussagt, und die Liebe wird in vielen erkalten. Ja, vielleicht haben wir das noch in Erinnerung, ja, diesen einen Bibelvers. Und heute Morgen geht es einfach um diese Frage, die auch der Apostel Petrus zu Jesus kam und ihm diese wichtige Frage gestellt hat, wie oft soll ich vergeben? Herr, wie oft soll ich vergeben? Ja, diese so wichtige Frage. Und wie ist es dem Petrus ergangen? Er hatte festgestellt, und er hatte vorwiegend den Umgang mit den Aposteln gehabt. Natürlich war er auch sozial eingebettet in ein Umfeld. Aber durch den täglichen Umgang mit Menschen hat er festgestellt, dass es Reibereien gegeben hat. Vielleicht sogar Konflikte, Meinungsunterschiede über die Zielsetzung, über die Vorgehensweise, unterschiedliche Aussagen gemacht wurden. Ja, und Petrus war einer, der im Temperament sehr schnell erhitzt war. Und das ging ihm sehr, sehr nahe, wenn einer kommt mit einer anderen Meinung. Ja, und da sind zwei Personen oder Personengruppen und jemand muss nachgeben. Und das hat ihm so schwer gefallen, das Nachgeben und Rücksicht nehmen. Und das hat ihn so tief beschäftigt, dass er eines Tages gesagt hat, also Jesus, so wird es nicht weitergehen. Irgendwie musst du jetzt die Autorität ergreifen, um zu kommen und zu regeln und zu sagen, rechts oder links oder oben oder unten, ich halte es nicht mehr aus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Können wir diese menschlichen Gedanken eigentlich so richtig nachvollziehen? Können wir uns da in dieses Bild da hineinfinden? Also ich kann das. Ja, ich kann das, weil es ist sehr, sehr einfach, wenn jetzt da jemand ist, der dann die Zügel in die Hand nimmt und dann sagt, so wird's gemacht. Ist immer die einfachste Lösung. Aber Jesus Christus hat sich auf diesen Weg der Lösung nicht eingelassen. Das ist Gott. Ja, jetzt sehen wir, Gott ist mehr als unsere menschlichen Gedanken und Vorstellungen alle zusammen sein können. Gott ist größer und er ist weiser in seiner Entschlussfassung und in seinem Wort, wie er etwas sieht, damit es geregelt werden soll. Und deswegen hat Jesus Christus dieses Wort an Petrus gerichtet. Aber die Apostel standen alle nebendran mit so dicken Ohren, um zu hören, was jetzt Jesus Christus speziell in dieser Situation und auf das Problem, welches Petrus hatte, bedingt durch sein Temperament und immer im Mittelpunkt stehen wollen. Und Jesus antwortet. Und ich sage uns, Jesus hat immer die passende Antwort für unser Leben. Immer diesen Zuspruch, der ans Ziel führt, der menschlich hilft, der uns ergreift und das Gefüge, das Zusammensein am Leib Christi immer stärkt. Das sind göttliche Gedanken. Und Matthäus 18, Vers 21, da finden wir diese Aussage. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Das war für Petrus schon sehr, sehr hohe Toleranz. 7-mal. Ne? Und wenn das dicht hintereinander passieren soll in einer Stunde, dann wissen wir, wie oft das passiert. Ja, nicht mal alle 10 Minuten muss er vergeben. Jesus sprach aber zu ihm, ich sage dir, lieber Petrus, halt mal stille, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Petrus kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Der hat plötzlich die Dimension des göttlichen Denkens, das, was Jesus jetzt konkret zu ihm gesagt hat, plötzlich überdenkt und all seine Gedanken sind in ihm aufgeschäumt und er hat sich vorgestellt, wie kann Jesus mir das zumuten, so einen großzügigen Gedankengang in mein Leben aufzunehmen? Ich bin doch der Petrus, der Auserwählte des Herrn. Jetzt muss ich auch Recht bekommen. Schließlich bin ich ja wer. Und Jesus geht nicht darauf ein. Ja, weil Jesus andere Gedanken hatte. Und er hat ihn zurückgebracht in den Alltag, zurückgebracht in sein Leben. Nicht 7-mal Petrus. Und dann Petrus hoffte, vielleicht sagt er 5-mal, vielleicht sagt er nur 3-mal. Petrus hoffte, dass das geringer wird, das Maß der Vergebung. Und Jesus erhöht das Maß, ja, 70-mal, mal 7, ja. Also ich habe mal nachgerechnet, ich war ja auch in der Schule, 490-mal. Als Beispiel hat Jesus das jetzt mal so gesagt, ja. Und es war eine schwere, schwere Lektion und ich denke, das ist auch ein Zustand oder auch mal ein Hinweis auf die Gesellschaft, die heute lebt, auf die Gemeinden, die heute gebaut werden, auf das Gemeindeleben von heute, von jetzt, spricht Jesus in die Zukunft hinein für alle Generationen, für alle Nationen, für alle Kontinente, für alle Bildungsschichten, ja, für alle Talente oder wenig Begabte. Für die spricht Jesus ein Fundament, ja. Und da sehen wir, Jesus ist nicht der, der kommt und alles ordnet, ja, uns platt macht, sondern der Weisung gibt. Weisung. Weisung kommt von Weisheit. Ja, Gott ist in aller Weisheit uns überlegen. Und dann fängt Jesus Christus an, nachdem er die Gesichter seiner Jünger beobachtet hat. Alle waren mit so einem langen Gesicht. Und Petrus hat sich sogar verbeugt und gegrübelt und gesagt, ich fass das nicht. Ich fass das nicht. Das ist unmöglich, unmöglich. Ja, und Jesus hat den Zustand, diesen jämmerlichen Zustand des Wesens auch gesehen. Und plötzlich fängt Jesus an, mit weisen Gedanken zu reden und erzählt ihnen ein Gleichnis und sagt, passt mal auf, so ist es im Reich Gottes. Ja, die Jünger wollten emotional eine Regelung. Ja, Jesus Christus sagt, 2-mal vergeben reicht's, dann kann ich ihm eine reinhauen. Ja, Jesus sagt, na, so ist das nicht. Im Reich Gottes ist es nicht, sondern im Reich Gottes ist es anders. Und dann hat er erzählt vom Reich Gottes. Ja, und da ist einer, ein König hatte Pfandbriefe rausgegeben, also Schuldscheine. Die Bürger dieses Landes konnten sich eine Existenz aufbauen, können sich Vermögen aufbauen, könnten sich ihre Häuser bauen, könnten ein Geschäft aufbauen. Und wer, weil die Bürger nicht so viel Geld in der Tasche hatten, ja, hat dieser König Kredite gegeben. Passiert heute auch noch, ja. Und da war einer, der hatte sich so verschuldet und konnte seine Raten nicht zurückbezahlen. Ja, der hat irgendwie was gemacht, vielleicht eine Fantasie verfolgt, die nicht realistisch ist. Und jetzt kam der König und wollte die Schulden zurückhaben, also der Bevollmächtigte, und forderte die Schulden zurück. Und das waren 10.000, sagt uns die Bibel, 10.000 Silbergroschen. Ja, und das ist viel Geld. Und er konnte nicht bezahlen. Und er ging hin und sagte, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Und dann wurde er aufgefordert, ja, verkauf dann alles, was du hast. ich kann's nicht. Ja, das geht nicht. Und da hat der Herr, der König gesagt, okay, du sollst am Leben bleiben. Komm, mach weiter. Ich erlasse dir all die Schulden. Dein Schuldenstand kommt auf null. Und er ging happy und glücklich und erfüllt aus dieser Situation raus. Und dann fand er einen, der nur mit 100 Einheiten bei ihm verschuldet war. Nur 100 Einheiten. Und der hat ihn gewürgt und getreten und zur Verantwortung gezogen. Und dieser mit geringer Schuld konnte er auch nicht bezahlen. Und dann war dieser Mann, wir sagen mal der Schalksknecht, dazu, weil er eine Handlung betrieben hat, die nicht nachvollziehbar ist. Ja, dieser Schalksknecht brachte ihn vor Gericht, um ihn ins Gefängnis zu werfen. Und als diese Rede beim König ankam, da sagte er, wo ist denn dieser Mann, der sich so verhält? Ja, dem wurden 10.000 Einheiten erlassen, aber bei 100 ist er so ungnädig. Der muss zur Rechenschaft gezogen werden, und das sagt Jesus, im Reich Gottes ist es so, dann wird Gott alle Forderungen aufrechterhalten gegen diesen Mann, der sich so verhält. Und Jesus bringt dieses Beispiel in Vergleich und Zusammenhang mit der Vergebung. Wie oft soll ich vergeben, war die Ausgangsfrage von Petrus. Und er dachte, bei 7 ist er schon über dem Maß Jesu angekommen. Aber das war nicht so. Wir Menschen haben unterschiedliche Emotionen und Empfindungen. Wir glauben manchmal, wir sind so gut, weil wir schon 2-mal großzügig waren. Wir sind so super gut, weil schon das 3. Mal passiert ist. Aber dann haben wir das Recht, so sagen mir die Emotionen, jetzt habe ich aber das Recht und die Autorität, jetzt mal durchzugreifen und zurück zu antworten, zurück zu schlagen. Nun, hier finden wir, was ist Vergebung? Ich möchte noch 4 Punkte anhängen, die mit der Vergebung im Zusammenhang stehen. Ja, die Vergebung sagt, ich fordere keine Vergeltung. Ja, also in der Vergebung sortieren wir unsere Gedanken neu. Reich Gottes besteht darin, dass unsere Gedanken sich verändern. Ja? In der Vergebung sortiere ich meine Gedanken neu. Ich fordere keine Vergeltung, also Rache, für das, was du mir angetan hast. Es ist falsch, es war falsch, du hast mich damit wehgetan. Aber ich rechne es dir nicht an. Ich habe deinen Schuldschein in meinem Kopf zerrissen, es ist dir vergeben, es ist kein Thema mehr. Ja? Das sagt die Vergebung. Die Gedanken werden neu sortiert. Jetzt geht's aber erst ein bisschen weiter mit diesen Punkten, die ich erklären möchte. Vergebung heißt, ich habe selbst Vergebung empfangen. Ja? Der Schalksknecht hat diese Lektion nicht verstanden. Ihm wurden 10.000 Einheiten geschenkt. Ja, also wenn heute jemand kommt und sagt, ich schenke dir 10.000 Euro, wir sind happy bis zum geht nicht mehr. Ja, und dieser Mann konnte das nicht im Verhältnis bringen, nicht schätzen, weil er wegen 100 Euro im Vergleich zu den 10.000 das Maß nicht gefunden hat. Und das hat Jesus verärgert. Und im Reich Gottes hat Jesus gesagt, wird sowas nicht funktionieren. Das wird keinen Bestand haben. Das geht nicht. Ja? Und so ist Vergebung erstmal ein Schritt, den ich selber erfahren haben muss. Und es war eine brenzliche Situation. Ich mache das ein bisschen kürzer. als Jesus in das Haus eines Pharisäers namens Simon hineingekommen ist, wo er eingeladen war, zu Tische zu essen, hat sich das rumgesprochen, Jesus ist da, und die Nachbarschaft kam, und da kamen noch Sünder rein, und unter anderem auch eine Frau, die keinen guten Ruf hatte, die viele Ehen schon zerstört hat, weil sie sich ebenso hingegeben hat und mit diesen Machenschaften Geld verdient hat, dass sie sich angeboten hat für Dienste an Männer, die eben auch entsprechend auf der Suche waren. Und sie hatte keinen guten Ruf in der ganzen Stadt, also im ganzen Dorf. Und sie hörte von Jesus, dass er da ist. Sie hat schon immer von Ferne gehört, als Jesus auf den Straßen gesprochen hat. Sie hat sich immer angesprochen gefühlt und wusste, wenn Jesus redet, redet er über mein Leben. Und dann kam der Moment, wo sie gesagt hat, ich bin total verkehrt in meinem Leben. Ich brauche jetzt Hilfe. Und sie entschloss sich, hinzugehen, wo Hilfe angeboten wird, bei Jesus. Und das ist die Lösung. Wir brauchen Hilfe durch Jesus Christus. Und es gibt keinen anderen Weg. Und diese Frau hat angefangen, eben Jesus zu lieben, weil sie wusste, dass er ihr Vergebung zuspricht. Und sie hat ihre Gedanken geändert. Vergebung beginnt immer da, wo wir neue Gedanken aus Gott empfangen. Plötzlich hat diese Frau verstanden, Jesus wird mir vergeben, weil er auch vor dem Vater meine Schuld tragen wird. Und dann nahm sie das Kostbarste, was sie hatte, und hat dieses Nardenöl über seinem Haupt ausgegossen. Und sie hat sich niedergekniet als Zeichen vor allen Menschen, ich bin vor Gott jetzt verantwortlich. Sie kniete sich nieder vor Jesus und nahm ihre Haare und trocknete sogar mit ihren Haaren die Füße Jesu. Ja? Und in dieser Situation war es eigentlich eine Aufregung. All die anderen haben gesagt, was ein verkehrtes Denken hat diese Frau. Ja, wie kann sie denn nur das tun? Und dann geht Jesus darauf ein, sie tut etwas Gutes. Ja, Jesus erklärt das. Das ist etwas, was mich ehrt. Ja, und in die Geschichte der Bibel eingehen wird. Von dieser Frau wird man erzählen, solange die Bibel gelesen wird. Ja, ihr Name ist uns nicht bekannt, aber von ihr wird man erzählen. Ja, und dann erzählt Jesus eben ein, das ist jetzt nur aus dem Lukas-Evangelium, die gleiche Geschichte. Ja, da erzählt Jesus, um das zu erklären. Ja, wie das mit der Vergebung aussieht. Lukas 7, Vers 41. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon, also der Pharisäer, antwortete und sprach in diesem Zusammenhang, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Ja? Und dann nimmt er Bezug auf diese Frau und sagt, ihr ist viel vergeben worden. Deswegen hat sie die Vergebung angenommen und ist jetzt in der Lage, durch die Tatsache, dass ihre Gedanken sich neu sortiert haben, ist sie in die Lage versetzt, auch anders mit den Menschen umzugehen. Denkt an das Verhältnis 10.000 zu 100. Ja, wer von uns hätte diesen Tausch nicht gemacht? 10.000 gegen 100. Vielleicht alle, wir hätten alle diesen Tausch gemacht. Aber es gibt Menschen, die sind damit nicht zufrieden. Ja, und die beharren auf 100 Einheiten im Gegenzug werden ihnen 10.000 erlassen. Jesus sagt, dass nur dann die Liebe zu Gott vorhanden ist, wenn wir das begriffen haben, dass uns die Schuld vergeben wurde. Dann können wir anderen auch vergeben. Der zweite Punkt ist, dass wir in unserer Vorstellung, vielleicht wurde es auch früher von anderen Leuten und von Christen auch so verbreitet, ich weiß es nicht, ich kenne auch diese Aussagen, Vergebung soll gleich bedeuten wie Versöhnung. Aber Vergebung ist nur ein Teil der ganzen Situation. Vergebung bedeutet nicht Versöhnung zu erwirken. Ja, denn hier haben wir den Text, es stimmt, die Folgen von Vergebung kann Versöhnung sein. Aber Vergebung und Versöhnung sind nicht ein und dasselbe. Zur Versöhnung gehören eben zwei Parteien dazu. Ja, also Vergebung ist die eine Sache, wo wir anfangs gesagt haben, wir beschweren unser Leben nicht damit. Es ist nicht okay, was da passiert ist, aber wir halten uns mit den Gedanken nicht daran auf, sondern das Leben geht normal weiter und wir lassen es als abgehakt hinter uns, ohne Rache und Gefühle zu entwickeln, die mich aufwühlen. Ja, Versöhnung ist ein anderer Punkt. Versöhnung ist etwas, was zwischen zwei Parteien in Gegenseitigkeit geschieht. Ja, ich sag, tut mir leid, und die andere Partei sagt, okay, ich nehme das an, ich habe Fehler gemacht, mir tut's auch leid. Versöhnung. Ja, Vergebung kann einseitig passieren. Ich vergebe, es nicht okay, mein Leben geht weiter, und das ist, worauf Jesus auch seinen Schwerpunkt gelenkt hat. Vergeben kann ich auch dann, wenn ich mich nicht versöhnt habe, weil es eben nicht möglich ist, eine Versöhnung herbeizuführen. Und hier haben wir einen wichtigen Satz, woraus schwere Depressionen und seelische Nöte entstehen können, wenn wir diese Gleichsetzung Vergebung und Versöhnung auf eine geistliche Ebene bringen, dann kommen und könnten seelische Schwierigkeiten entstehen, Glaubenssituationen, in denen wir uns nicht mehr zurechtfinden. Seelische Nöte entstehen dann, wenn wir unter den Zwang kommen. Ja, wenn uns Glaubensgeschwister sagen, oh, das ist ein und dasselbe, ja, dann legen sie einen Druck, einen Zwang, eine Last auf die Personen, die auf das seelische innere Leben, auf das geistliche Leben Auswirkungen hat, aber negative Auswirkungen. Ja, weil diesem Druck, diesem Zwang kann man sich nicht so stellen und auch nicht erfüllen, weil manche Verletzungen sind lebenslang zu tragen. Ja? Und die sind da. Aber du musst sie lebenslang tragen, die kann man nur aus Vergebung Tag für Tag vor Gott weiterführen. Ja, zur Vergebung. Und deswegen kann es auch nicht dasselbe sein, Vergebung und Versöhnung. Ja, weil da sind verschiedene Wege, die gegangen werden müssen, um das eine zu erreichen oder einen anderen Weg, um die Versöhnung zu erreichen. Ja, da muss es zwei Parteien in Übereinstimmung gebracht werden. Dann drittens, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil auch Christen da sehr viel leiden, manchmal aus Unwissenheit Leid auf sich laden. Vergebung bedeutet nicht, ein Fehlverhalten zu tolerieren. Ja, das ist manchmal bei Christen auch immer ein Punkt, dass sie sagen, das ist verkehrt, was der macht, aber ich erdulde es jeden Tag neu, jeden Tag neu. Ja, und es gibt einen psychischen Druck, irgendwann geht es nicht mehr. Ja, und dann kommen Reaktionen, die wir nicht lieben. Ja, und Entwicklungen, die wir nicht gutheißen. Ja, deswegen müssen wir im Gleichgewicht bleiben und eben das erkennen. Zu vergeben bedeutet nicht alles Unrecht, das mir an mir geschieht, stillschweigend hinzunehmen. Ja? Sondern du musst sagen, wenn dir etwas nicht gefällt. Der Mann kann seiner Frau sagen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Gut, ob er recht hat oder nicht, da wird drüber gesprochen werden müssen. Aber es ist gut im Austausch. Die Frau hat das Recht, dem Mann zu sagen, was ihm nicht gefällt. Ein Bruder, eine Schwester hat das Recht, das zu sagen, was ihm nicht gefällt, damit es in Austausch kommt. Aber Fehlverhalten zu tolerieren heißt nicht, ich habe immer vergeben, ja, sondern wir sind auch verantwortlich für diejenigen und die Geschwister, die nicht nach dem Willen Gottes handeln und leben. Ja, der Apostel Paulus hat klar gesagt, solche Leute weise in der Gemeinde zurecht. Ja, weil der Maßstab Gottes wird sich verändern, wenn wir nur sagen, dem müssen wir vergeben, dem auch, dem müssen wir vergeben, ja, und eine Unordnung in die Gemeinde reingebracht wird und wir sagen nur, ja, wir vergeben, wir sind Weicheier, wir gucken nur zu und lassen Gott die Entscheidung. Das hat Paulus abgelehnt. Ja, er will, dass die Unordentlichen zurechtgewiesen werden. Das gehört zur Vergebung dazu. Das müssen wir lernen. Das habe ich schon erklärt. Vergebung macht ein schändliches Verhalten nicht plötzlich positiv. Deswegen muss man drüber reden, was nicht in Ordnung ist. Wir sind in die Pflicht genommen vor Gott. Ich darf meinen Mund auftun. Ich darf etwas sagen. Aber das Gesagte soll liebevoll sein. Das Gesagte soll aber auch Konsequenzen aufzeigen. Ja, damit man weiß, in meiner Sicht, in meiner Auffassung ist die Situation nicht in Ordnung, auch nicht geklärt. Ja, das dürfen wir sagen. Das ist unser Recht vor Mensch und vor Gott. Ja, damit dieses auch weitergeführt wird. Ja, das Ganze um meinetwillen, aber auch um der Situation willen. Jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt, den ich heute noch anspreche. Vergebung bedeutet aber nicht zu vergessen. Ja, das ist auch diese nächste Hürde, die bei den Christen ein bisschen untergegangen ist. Viele sagen, ach, vergessen. Ja, wenn es so ist, ist wunderbar. Aber denken wir an Verletzungen, an denen lang gelitten wird, vielleicht lebenslang zu leiden ist. Das kann das Opfer nicht vergessen. Und Gott will auch nicht, dass wir uns in diesem Sinne diesen Zwang, diese Last so auferlegen, um einer Forderung nachzukommen, nur weil es jemand gesagt hat, das soll so sein. Gott hat diese Last nicht auf uns gelegt. Also Vergebung bedeutet nicht, ich habe jetzt alles vergessen. Ja, nicht? Schon aus der Politik sind wir klug, aus dem Sport sind wir klug. Einer, der mit Doping zu tun gehabt hat, na, kann man nicht sagen, ach klar, das war jetzt nur einmal. Nein, der wird zur Dopingkontrolle 2 Jahre lang immer vorgeladen. Es wird nicht vergessen, was da geschehen ist. In der Politik, wenn ein Land sich nicht den Abmachungen getreu verhält, das wird nicht vergessen, sondern wird gesagt, jetzt müssen wir erst recht genauer hingucken. Das Finanzamt, da muss ich nicht viel sagen, vergisst nie was. Ja, die haben Forderungen und manchmal überzogen, aber es wird nicht vergessen. Aber der Christ soll alles vergessen. Ja, das erwartet Gott von uns nicht. Ja, und genauso ist es, vergeben und vergessen ist ein landläufiger Spruch, aber der Spruch, diese Aussage ist im Prinzip falsch. Er beinhaltet einen Anspruch, der gestellt wird an die Opfer, ja, die möglicherweise lebenslang Verletzungen erdulden müssen. Ja, das kann man nicht vergessen. Man kann nur mit der Hilfe Gottes tragen. Ja? Und genauso ist es, wenn man die Verletzung einfach herunterschluckt, also gar nicht drüber spricht, dass du verletzt worden bist, gar nicht redet, einfach nur sagt es, Gott weiß es, Gott weiß, Gott weiß, Gott weiß. Und die Last und der Druck wird immer, immer, immer höher auf unser psychisches und physisches Verhalten, so dass man sogar erkranken kann an den Folgen dieses unausgesprochenen und ungeklärten Verhältnissen. Ja, ja, man erlebt so manchmal auch Personen, die da sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Jetzt muss ich einfach sagen, was mit mir los ist. Ihr seht mir alle so elegant und so hochgeistlich an, aber mein Leben ist total anders. Ja, dieser Druck ist nicht mehr auszuhalten. Ja, und plötzlich will man zu dem Punkt kommen, wo man hingehört. Ja, ja, seelische Störungen sind dann die Folge dieses Handelns. Vergeben und vergessen ist nicht dasselbe. Vergeben ist genau das, was getan werden muss, wenn wir nicht vergessen können. Ja, ist die Vergebung. Dann noch der letzte Punkt heißt, Vergebung ist eine Entscheidung. Die Gedanken, die ich angesprochen habe, müssen neu sortiert werden. Und bevor ich vergeben kann, muss ich mir die Frage stellen, kann ich meine Gedanken, wenn ich Wort Gottes lese, wenn ich Jesus Christus höre, wenn ich den Umgang miteinander erlebe, bin ich in der Lage, meine Gedanken neu zu sortieren? Kann ich das, was Gott in der Bibel sagt, in mir aufnehmen und mein Verhalten danach auszurichten? Es ist eine Entscheidung, ob ich es kann. Manchmal können wir das nicht, wir müssen ehrlich sein. Manchmal geht es nicht. Manchmal müssen wir sagen, Gott, du hast recht, aber ich brauche noch Zeit. Die Zeit ist noch für mich nicht gekommen. Diese Zeit des Überlegens, des Überdenkens, des Sicherwerdens gönnt uns Gott, er gibt uns diese Zeit. Und wenn wir dann so weit sind, kann Gott uns erneut ansprechen und uns mit veränderten Gedanken, das heißt auch ein anderes Leben steckt dann dahinter, mit dem neuen Leben zu Gott kommen und zu sagen, jetzt bin ich fähig, ich lasse das hinter mir. Ich beschwere mich nicht mehr mit der Vergangenheit. Vergessen, das Böse, das Üble kann ich nicht, aber ich lebe aus dem Neuen, was Gott mir anbietet. Und das ist der Weg, den wir gehen können, weil Gott sagt, er ist gangbar. Wir können den Weg gehen. Und jetzt ganz zum Schluss noch von einer Lady, die auch so Brini Lee, die ist ein Model, bekannt in dieser Welt. Ja, in dieser. Und sie hat ein Experiment gemacht, eben sich so zu geben, wie sie tatsächlich ist, weil sie auch mit sich selber Schwierigkeiten hatte. Sie hatte mit sich selber Schwierigkeiten und sie hat zu sich selbst gesagt, ich muss mich so annehmen, wie ich wirklich bin. Die Welt kennt mich nur anders. Ja, schön in der Erscheinung, bewundert von allen Personen, in den Illustrierten, schöne Glanzbilder und so weiter. So kennt mich die Welt. Aber sie hatte innerlich einen Zwiespalt mit sich selber und hat gesagt, ich will etwas machen, damit ich mich selber annehme. Und hat etwas getan, was selten getan wird. Sie ist zum Friseur gegangen und hat gesagt, erstmal diesen Schutz der Haare vom Kopf will ich weghaben. Hat sich die ganzen Haare wegschneiden lassen. Ja? ganzen Haare. Und dann hat sie gesagt, ich will lernen, mich so anzunehmen, wenn ich mich im Spiegel schaue. Make-up und sonstige Hilfsmittel hat sie weggelassen. Ja, und hat dieses Experiment gemacht, um genau so auszusehen, wie sie wirklich ist. Und dann hat sie ihren inneren Zustand angeschaut, um festzustellen, auch den muss ich auch annehmen, wie ich wirklich bin, damit ich wertschätzen kann, wer mein Gott ist und wer mein Helfer ist, wen ich als Hilfe im Leben brauche. Ja, und sie hatte eine gute Voraussetzung, ja, dass sie in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und mit ihrer Mutter immer in Kindergottesdienst gebracht wurde, in der Gemeinde. Aber da kam das Alter von 13 Jahren, wo sie sich gut entwickelt hatte, und plötzlich sagte sie, nein, in die fromme Kinderstunde, da passe ich nicht mehr rein, ich bin doch ein hübsches Mädchen. Ja, und in der anschließenden Zeit hat sie Dinge getan, ja, von denen sie gesagt hat, es war noch gar nicht an der Zeit, dass ich in dieses Leben einsteige. Ja, die erste Liebe gefunden, die dann gleich zerbrochen, dann hat sich das Leben immer wiederholt, ja, hoffnungsvoll in eine neue Bekanntschaft, Zerbruch, bis dass sie gesagt hat, da stimmt im Leben irgendwas nicht. Bei mir, nicht bei der Welt, bei mir, ich bin total verkehrt aufgewickelt. Und da hat sie gefragt, was soll das Leben mir noch bringen und bieten? Und dann war etwas passiert, womit sie auch nicht gerechnet hat. Ihre Nichte hatte in der Gemeinde mitgearbeitet und ein Theaterstück aufgeführt für die Gemeinde. Und in der anschließenden Ansprache hat der Pastor ein paar Worte gebracht und über das ewige Leben gesprochen und über die Tatsache, dein Name kann im Buch des Lebens eingetragen sein. Wenn du zu Jesus gehörst, dein Leben wird nie enden, auch nicht in der Hölle, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen, der dir auch vergibt all die Fehler und die Sünden deines Lebens. Und sie hat verspürt, dass sie eigentlich Angst vor dem Sterben hat, weil sie nicht gerettet war. Aber in diesem Moment hat sie entschieden zu sagen, nein, ich will nicht mehr die Angst vor dem Sterben in meinem Leben tragen. Ich will das nicht. Und sie hat sich für Jesus entschieden. Ja? Und dann hat sie gesagt, das war genau der richtige Schritt, den ich gehen konnte. Das war genau das Richtige. Es veränderte ihr ganzes Denken und ihr ganzes Leben. Und dann hat sie gesagt, und da sehen wir sie auch ohne Haare auf dem Kopf, ja, ich habe keine Haare und kein Make-up und keine solche Hilfen, doch ich erlaube mir, ganz gesehen zu werden, ungeachtet der Meinung anderer. Ich habe endlich Frieden mit mir selber geschlossen, und zwar in dem Zustand, wie sie ist. Sie hat es akzeptiert, so zu sein, wie sie ist, nicht diesen Zustand, wie sie hätte gern sein wollen. Ja, und das ist oftmals das Problem, vielleicht bei Frauen mehr als bei den Männern. Ich möchte so sein, wie ich hätte sein wollen, wenn ich mir das hätte wünschen können, wenn und aber, nicht? Aber das gibt's nicht. Es gibt nur ein Sein, wie wir sind. Und da gehört es, dass wir uns annehmen. Und wer das macht, hat Vorteile gegenüber dem, der es nicht macht. Wer das aber auch macht, nimmt seinen Schöpfer an, ehrt seinen Schöpfer. Denn die größte Kraft im Leben liegt darin, den Schöpfer anzunehmen, der uns so gemacht hat, wie wir sind. Amen. Gott segne uns. Gott ist gut.